Hinterfragt.
Der Ethik-Podcast.
Heute mit Corinna Miet über globale Armut.
800 Millionen Menschen leiden weltweit an Hunger. Niemand würde sicherlich der Aussage widersprechen, dass wohlhabende Menschen moralisch gut handeln, wenn sie sich etwa durch Spenden an der Bekämpfung von Armut beteiligen. Kein Konsens besteht hingegen in der Frage, ob diese wohlhabenden Menschen auch eine Pflicht haben, sich gegen Armut einzusetzen. Spenden sie nicht, würden einige sicherlich sagen, machen diese Menschen moralisch nichts falsch. Man könnte ihnen moralisch keine Vorwürfe machen. Aber ist diese Überzeugung auch richtig? Oder haben wohlhabende Menschen vielleicht doch eine Pflicht, etwas gegen die weltweite Armut zu tun? Und wenn ja, wie weitreichend ist diese Verpflichtung? Diese Fragen werden wir in der heutigen Folge von Hinterfragt diskutieren. Und wir freuen uns sehr, Corinna Miet zu Gast zu haben, mit der wir in dieses Thema einsteigen können. Sie ist Professorin für politische Philosophie und Rechtsphilosophie an der Ruhr-Universität Bochum und hat sich in den letzten Jahren intensiv mit Fragen der Weltarmut befasst. Erst vor ein paar Wochen ist mit dem Buch »Positive Pflichten – Überlegungen zu Hilfe und Gerechtigkeit in Bezug auf das Weltarmutsproblem« bei de Gruyter die neueste Veröffentlichung von ihr zu unserem heutigen Thema erschienen. Corinna, wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Ganz herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Corinna, lass uns mit einer Analogie in die Diskussion einsteigen, und zwar mit diesem berühmten Teichbeispiel von Peter Singer. Singer schildert die Situation eines Mannes, der an einem Teich vorbeikommt und sieht, dass darin ein kleines Kind gerade im Begriff ist zu ertrinken. Der Mann will sich aber seinen Anzug nicht schmutzig machen und geht deshalb weiter, das Kind ertrinkt und stirbt. Singer meint nun, es sei doch offensichtlich eine empörende Verletzung von Hilfspflichten, in diesem Fall so zu handeln. Doch der Fall der globalen Armut liege völlig ähnlich, so Singer. Auch da haben wir es mit vermeidbaren Todesfällen zu tun und mit Menschen, die mit zumutbaren Kosten verhindern könnten, dass Menschen sterben. Was denkst du über diese Analogie? Gibt es in diesem Teichbeispiel eine starke Hilfspflicht und ist das Beispiel überhaupt eine geeignete Analogie für den Fall der Armut?
Ja, also wenn man jetzt die Studenten fragt, was würdet ihr machen, wenn ihr an diesem Teich vorbeikämt? Dann sagen natürlich fast alle, wir würden sofort helfen. Und das liegt einfach intuitiv daran, dass man so einen Gütervergleich durchführt. Man denkt also, es steht auf der einen Seite ein ganz gewichtiges Gut auf dem Spiel, nämlich das Leben des Kindes. Und auf der anderen Seite kann eine Easy Rescue ausgeführt werden. Das heißt, für denjenigen, der da vorbeikommt, stellt man sich jetzt vor, dass der sich nur die Kleider schmutzig machen muss. Und wenn man das jetzt gegeneinander abwiegt, würde man sagen, diese Rettung ist absolut zumutbar und deswegen ist sie auch ganz stark geboten. Jetzt kann man aber hier gleich noch hinzufügen, dass die Rechtssysteme der meisten europäischen Länder sehen das ganz genauso und würden sagen, unterlassene Hilfeleistung ist sogar ein Straftatbestand. Also in Deutschland würde jemand, der, wie du das jetzt dargestellt hast, einfach weiterläuft, sogar mit einer Haftstrafe bestraft werden können. Jetzt haben aber England und Australien und die meisten Bundesstaaten der USA so eine rechtliche Regelung nicht. Es scheint also auch Leute zu geben, die der Auffassung sind, dass in diesem Fall gar keine so starke Hilfspflicht besteht, beziehungsweise dass derjenige, der nicht hilft, nicht rechtlich belangt werden kann. Das liegt jetzt einfach daran, dass positive Pflichten, also sagen wir mal Pflichten, in denen wir positiv handeln müssen, etwas für andere tun müssen, teuer sind, weil sie von uns einen Aufwand verlangen. Jetzt ist der Aufwand in diesem Beispiel, wie ich ja schon gesagt habe, gering. Man muss sich nur die Kleider schmutzig machen und kann dafür ein ganz notwendiges Gut, das Leben des Kindes, retten. Gleichwohl, und jetzt kommen wir zu der Analogie, wenn man davon ausgeht, dass die objektive Bedürftigkeit eines anderen Menschen, die Gefährdung des Lebens, der einzige Grund ist, der eine starke Hilfspflicht erzeugt und sich jetzt klar macht, dass 800 Millionen Menschen an Hunger leiden und so vom Tod durch armutsbedingte Ursachen bedroht sind, dann hat man plötzlich sehr, sehr viele starke Hilfspflichten. Und dann muss man auch nicht mehr nur an einem Nachmittag sich die Kleider schmutzig machen, sondern man muss eigentlich ständig helfen. Und da ist dann die Frage, ob das noch zumutbar ist.
Nun setzen wir gerade da an, du sagst, in dem Teichbeispiel gäbe es eine starke Hilfspflicht. Übertragen auf das Weltarmutsproblem kann man möglicherweise nicht von dieser starken Hilfspflicht ausgehen, weil der Einsatz für die reichen Menschen nicht zumutbar wäre. Nun stellt sich aber natürlich die Frage, ist nicht die Bürde, an Armut zu leiden, an Hunger zu sterben, genauso für die armen Menschen nicht zumutbar? Und wenn man das in die Waagschale wirft, das Zumutbarkeitsargument auf Seiten der Helfenden möglicherweise lang nicht so stark, wie du das hier formuliert hast.
Ja, das ist schon richtig. Also auch Peter Singer, auf den sich ja unser Gespräch gerade noch bezieht, würde eben einfach primär an diesem direkten Gütervergleich festhalten und dann sagen, dass eigentlich jemand, der im Luxus lebt, nicht darauf bestehen kann, diesen Lebensstandard weiter aufrechtzuerhalten, solange andere wirklich an armutsbedingten Ursachen sterben müssen. Es gibt jetzt andere moralisch relevante Faktoren, die an dieser Analogiethese zwischen dem Teichfall und dem Armutsfall zweifeln lassen. Und zwar ist es natürlich so, dass in diesem Teichfall nur eine Person direkt zuständig ist. Man geht davon aus, einer kann helfen und dem müssten auch die Folgen der unterlassenen Hilfeleistung direkt zugerechnet werden. Im Armutsfall diffundiert das Problem vollständig. Es ist nicht klar, wenn ich jetzt nicht spende, wem das genau schadet. Ferner ist die Aussicht auf Erfolg verschieden. Man geht natürlich davon aus, so wie der Teichfall kreiert ist, dass man absolut 100%ig in so einem Zierteich, der nicht besonders tief ist, auch wenn man nicht schwimmen kann, das Kind herausholen kann. Und man geht auch davon aus, dass nachdem man das Kind rausgeholt hat, man es zu seinen Eltern zurückbringt und kein Problem mehr besteht. Also der Status quo ante ist wiederhergestellt und die Notlage ist aufgehoben. Jetzt haben viele Menschen den Eindruck, wenn sie Geld spenden, dass sie nicht sehen, was der genaue Erfolg von dieser Spende ist. Man hat vielleicht das Problem gelindert, aber man hat das Problem nicht gelöst. Das liegt jetzt auch an der Unterschiedlichkeit der Notlagen. Der Teichfall ist eine akute Notlage, die sofort beseitigt werden kann, wenn der Status quo ante wiederhergestellt ist. Und man geht auch davon aus, dass dieser Status quo ante an sich nicht problematisch ist. Die Armut hingegen ist ein strukturelles Problem. Wenn ein Armer von einer lebensbedrohlichen Krankheit geheilt ist, dann ist zwar der Status quo ante wiederhergestellt, er ist wieder gesund, aber dieser Status quo selber ist das Problem, denn solange derselbe Mensch keinen Zugang zu sicherer medizinischer Grundversorgung hat, keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, keine angemessene Nahrung, Kleidung und Unterkunft, wird er wieder davon bedroht sein, an armutsbedingten Ursachen zu sterben. Das heißt, man kann das Problem gar nicht individuell lösen, weil es ein strukturelles Problem ist, sondern es muss natürlich auch die Grundstruktur einer ganzen Gesellschaft, in der massive Armut besteht, umgekrempelt werden, so dass die Menschen eben Zugang zu notwendigen Gütern haben und nicht mehr ständig von diesem Tod durch armutsbedingte Ursachen bedroht sind.
Jetzt hast du gleich mehrere Faktoren genannt, die deiner Ansicht nach den Teichfall vom Armutsfall unterscheiden. Vielleicht können wir diese Faktoren jetzt einzeln noch etwas weiter vertiefen. Das Erste, was du genannt hast, war diese Idee der unmittelbaren Zuständigkeit. Irgendwie eine Person an einem Teich, ist klar, wer da helfen muss. Das macht die Sache definitiv einfacher. Ich bin mir nun aber nicht unbedingt sicher, ob sich die Sache moralisch so wahnsinnig verändert. Wir können ja das Teichbeispiel modifizieren, so dass das ähnliche Eigenschaften hat. Wir können uns vorstellen, wir haben nicht einen Teich, sondern irgendwie einen großen See, um den herum hunderte von Leuten gerade sich sonnen oder so. Und wir haben im See drin ein ganzes Boot voller kleiner Kinder, das umkippt und die alle drohen zu ertrinken. Jetzt können wir da auch fragen, wenn jemand in dieser Situation am Ufer sitzen bleibt, findet, ich bin da nicht zuständig, ist ja sowieso nicht klar, wer von uns hunderten Leuten da welches dieser Kinder rausziehen sollte und so weiter. Würdest du sagen, dass das in diesem modifizierten Teichbeispiel dann keine starke Hilfspflicht mehr verletzt wird?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich würde aber auch noch denken, dass einfach die Gruppe derjenigen, die dann direkt eingreifen können, immer noch sehr klar zuständig ist. Wir haben da einen weiteren Faktor, durch den sich diese beiden Fälle voneinander unterscheiden, nämlich die Direktheit der Hilfe und die Indirektheit der Hilfe. Also wenn ich spende, dann an eine Organisation, die dann wiederum dafür sorgt, dass das Geld möglichst effizient eingesetzt wird. Während auch jetzt in deinem modifizierten Teichbeispiel es eine Gruppe von Leuten gibt, die am Ufer steht und direkt eingreifen kann. Das ist mehr ein Koordinationsproblem, welche Leute jetzt als erstes ins Wasser springen und das Boot mit den Kindern herausziehen.
Aber würde man beim Teichbeispiel nicht sagen, wenn nur indirekte Hilfe möglich ist, hätte man auch die Verpflichtung, beispielsweise ich sitze im Haus, hab mein Bein im Gips, kann da nicht reinspringen, sehe aber, dass ein Kind ins Teich fällt, dann muss ich doch rufen, wenn ich weiß, es ist jemand anderem im Haus, und den schicken und sagen, du musst dringend dieses Kind retten. Und das ist meine Verpflichtung. Ist das dann nicht die Analogie zur Weltarmut, dass wir uns eben an Organisationen wenden müssen, die direkt darin Zugang haben?
Doch, das ist richtig. Es gibt eben verschiedene moralisch relevante Faktoren. Ich werde sie gerade noch mal aufzählen. Und dass einer analog ist, heißt aber nicht, dass alle anderen analog sind. Wenn ich vom Teichfall noch mal ausgehe, um das deutlich zu machen, dann ist der erste moralisch relevante Faktor die objektive Bedürftigkeit des Kindes. Es geht also um ganz wichtiges Gut, das Leben. Der zweite Faktor ist die Zuständigkeit, darüber haben wir schon gesprochen, die ergibt sich aus der Beschaffenheit der Situation. Dann ist der dritte Faktor die Zumutbarkeit, die ist klar gegeben in diesem Teichfall. Der vierte Faktor ist die Zulässigkeit der Hilfeleistung, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber ist auch unproblematisch, man muss keine Rechte Dritter verletzen, um diese Easy Rescue auszuführen. Und der fünfte Faktor ist die Aussicht auf Erfolg. Und das ist alles klar gegeben in diesem Teichfall. Und jetzt im Armutsfall ist auch klar gegeben, ist völlig analog, die objektive Bedürftigkeit der Armen. Dann haben wir uns ein wenig darüber unterhalten, ob die Zumutbarkeit im Armutsfall auch gegeben ist oder nicht. Es ist sicherlich, wenn man das ernst nimmt und vom direkten Gütervergleich ausgeht, keine Easy Rescue mehr. Man kann sich dann darüber unterhalten, was ist zumutbar, geht man vom direkten Gütervergleich aus oder sagt man, naja, der Lebensplan eines Menschen ist von vergleichbarer moralischer Bedeutung. Also, dass man jetzt nicht seinen Lebensstil komplett umkrempeln muss, ist sozusagen die Grenze des Zumutbaren. Aber selbst dann wird man feststellen, dass die Menschen weit, weit, weit weniger tun, als in diesem noch sehr, sehr reduzierten und günstigen Sinn zumutbar wäre. Und das mag daran liegen, dass eben noch weitere moralisch relevanten Faktoren unterschiedlich sind, zum Beispiel die Aussicht auf Erfolg. Das habe ich angesprochen. Also psychologisch betrachtet, das heißt dann Vergeblichkeitsargument, hat man einfach subjektiv den Eindruck, ich sehe nicht den Effekt meiner Spende. Und das hat eben auch damit zu tun, dass das globale Armutsproblem ein Strukturproblem ist. Und auch die Zuständigkeit spielt, glaube ich, eine große Rolle, weil eben die Zurechenbarkeit des moralischen Fehlers der unterlassenen Hilfeleistung im einen Fall sehr klar möglich ist und auch man selbst sie sich sehr klar zuschreiben muss und im anderen Fall das Ganze eben diffundiert. Und das scheinen mir durchaus moralisch relevante Faktoren, die sozusagen in der Summe zumindest erklären, warum die Pflicht als weniger stark empfunden wird. Jetzt könnte man natürlich philosophisch argumentieren, und das hat Peter Singer auch getan und auch Peter Anger, der 1996 das Buch geschrieben hat, Living High and Letting Die, dass man zwar die Pflicht als weniger stark empfindet, aber dass sie nicht weniger stark ist. Also dass wir quasi uns in die eigene Tasche lügen und versuchen, die Stärke dieser Pflicht wegzuerklären. Und dass das aber unberechtigt ist und wir uns eigentlich klar machen müssen, dass wir in Wirklichkeit eine ganz starke Pflicht haben.
In diese Richtung wollte ich gerade nachhaken, weil es natürlich Erklärungen für die mangelnde Hilfsbereitschaft gibt, die legitim scheinen, wie zum Beispiel das Vergeblichkeitsargument. Ein bisschen hat man ja manchmal auch den Eindruck, wenn es um Teichbeispiele geht, dann stellen wir uns gleich vor, ja, das könnte ja ich sein, der mal in einem Teich ertrinkt, zwar vielleicht nicht mehr als Kleinkind, aber auch als Erwachsener kann man ja mal in so eine Situation kommen, wohingegen mit der Armut irgendwie so die Idee verbunden ist, ja, das sind ja die anderen und das bin nicht ich, der in dieser Situation sein könnte. Und wenn das eher die Erklärung dafür wäre, dann müsste man ja doch ein bisschen daran zweifeln, ob das moralisch legitim ist, dieses als schwach Empfinden der Hilfspflichten gegenüber den Globalarmen.
Ja, ich würde sagen, diese Begründung ist moralisch schon sehr, sehr zweifelhaft. Ich meine selbst, dass es eigentlich ein anderer Faktor ist, der relevanter ist, nämlich die Aussicht auf Erfolg. Ich hatte ja gesagt, es liegen hier zwei von der Art her verschiedene Notlagen vor. Das eine ist eine akute Notlage und das andere ist eine strukturelle Notlage. Und jetzt ist natürlich auch nicht nur von mir, sondern von anderen kompetenten Leuten bezweifelt worden, ob man überhaupt durch individuelle Hilfe allein das Weltarmutsproblem beheben kann. Also Spenden lindern, aber sie schaffen das Strukturproblem nicht ab. Und wenn das der Fall ist, dann kann man natürlich überlegen, ob es nicht eine andere Form der effizienteren Hilfe gibt, beziehungsweise ob, um Aussicht auf Erfolg für die Hilfeleistung zu schaffen, nicht auch sich politische Strukturen globaler Art verändern müssten.
Jetzt haben wir eine Weile darüber gesprochen, ob es starke Hilfspflichten gibt oder ob die Hilfspflichten möglicherweise doch nicht so stark sind, dass Menschen aus wohlhabenden Ländern direkt sich engagieren müssen gegen die Armut. Es gibt natürlich auch noch andere Pflichten, die man in der Armutsdebatte diskutieren kann. So würde etwa Thomas Pogge, der für die Armutsdebatte sehr bekannt geworden ist, sagen, möglicherweise gibt es keine starken Hilfspflichten, aber reiche Menschen verletzen ihre Nichtschädigungspflichten gegenüber armen Menschen, weil sie etwa das Wirtschaftssystem, was verantwortlich ist für die Situation der armen Menschen, aufrechterhalten, indem sie sich daran beteiligen. Konkreter würde er etwa sagen, indem reiche Länder Machthabern von autoritären Staaten Kredite gewähren und diese damit ihre Strukturen aufrechterhalten können und mitverantwortlich für die Armut sind, beteiligen sich die reichen Länder an der Schädigung dieser armen Menschen. Und so würde Pogge auf sozusagen anderen Pflichten, nämlich Nichtschädigungspflichten basierend, Kompensationspflichten vertreten und sagen, weil die reichen Länder oder die Bürger reicher Länder sich an dieser Schädigung beteiligen, müssen sie die armen Menschen für diese Schädigung kompensieren. Wie würdest du dich zu diesem Argument positionieren?
Ja, also wenn wir jetzt nochmal zu der Analogiefrage zurückgehen, dann würde eben Pogge sagen, hier liegen verschiedene Ursachen der Notlagen vor. Daran, dass ein Kind mal in den Teich fällt, kann keiner was ändern, wenn jetzt die Eltern nicht grob fahrlässig ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Wohingegen das Weltarmutsproblem ein menschengemachtes und von Menschen durch andere strukturelle Entscheidungen vermeidbares Problem ist. Das heißt, er sagt, es gibt hier einen Schuldigen. Seine Diagnose ist, dass die Weltwirtschaftsordnung ungerecht ist und dass unsere Regierungen die Hauptakteure dabei sind, wenn es darum geht, diese Ordnung zu gestalten. Da wir unsere Regierungen demokratisch legitimiert haben, sind auch wir mitverantwortlich für diese ungerechten globalen Strukturen. Seine These ist jetzt einfach, dass lokale Probleme, zum Beispiel korrupte Regierungen, die Ressourcen ihres Landes, sagen wir Öl, verkaufen zu einem billigen Preis, wovon wir profitieren, den Erlös dieser Rohstoffe des Landes nicht mit ihrer Bevölkerung teilen. Das heißt, der Ressourcenfluch, es gibt ressourcenreiche Länder, deren Bevölkerung trotzdem immens arm ist und vom Tod durch armutsbedingte Ursachen bedroht. Jetzt könnte man meinen, ja, das ist doch das lokale Problem des Landes und der korrupten Regierung. Und hier ist ja genau Pogges Punkt zu sagen, nein, die globale Struktur, die globalen Regeln ermöglichen es, der Regierung so zu agieren, denn der Diktator, der sich dort wie auch immer an die Macht geputscht hat, der wird wie der legitime Eigentümer dieser Ressourcen von unseren Regierungen behandelt. Und wir haben das als Bürgerinnen und Bürger mit zu verantworten und wir profitieren auch noch davon. Ich glaube, dass diese Beschreibung richtig ist. Die globale Struktur ist ungerecht. Es ist natürlich die Frage, wer dafür primär verantwortlich ist, aber man kann zumindest sagen, dass die Regeln, die von unseren Regierungen mitgeformt sind, ein solches ungerechtes Verhalten der Diktatoren begünstigen. Also unter anderen Regeln wäre eine solche Praxis durchaus eindämmbar und vermeidbar. Jetzt möchte ich nochmal unterscheiden, Pogges These, dass wir als Bürgerinnen der reichen und mächtigen Länder zu dem Problem beitragen und dass wir davon profitieren. Ich glaube, dass es schwierig ist, den individuellen Beitrag zu berechnen, zum einen, also auch hier diffundiert die Verantwortung wieder ungemein. Und zweitens ist es sehr schwierig, aus diesem individuellen Beitrag eine moralische Schuld abzuleiten. Also man kann entweder sagen, dieser Beitrag des Einzelnen, der spielt überhaupt keine Rolle, denn wenn der Einzelne sich komplett anders verhalten würde oder gar nichts tun, dann käme trotzdem dieser globale Missstand zusammen. Es ist auch schwierig, wenn es jetzt um die moralische Schuld durch dieses Verstricktsein, ist ja eigentlich das beste Wort, in diese ungerechte Ordnung geht, die Schuld zuzurechnen, da wir gemeinhin für die Zurechnung von Schuld Intentionalität verlangen, eine Direktheit der Schädigung verlangen, irgendeine nachvollziehbare, klare Regel, die verletzt worden ist, zum Beispiel du sollst nicht stehlen und dann begeht man eben doch einen Diebstahl, es ist klar, was das Diebesgut ist, es kann zurückverfolgt werden, genau dieses Diebesgut muss wieder herausgegeben werden, um den Schaden zu kompensieren und so fort. Und das ist eben im Hinblick auf die Ungerechtigkeit der globalen Ordnung nicht möglich.
Jetzt sprichst du von einer Diffundierung der Verantwortung. Da frage ich mich auch wieder, dass diese Verantwortung so quasi psychologisch diffundiert. Das ist natürlich völlig überzeugend. Leute haben nicht das Gefühl, ich habe mir unrechtmäßig Coltan angeeignet, das da in meinem Handy steckt. Eine andere Frage ist natürlich, ob es plausibel ist, dass es die Verantwortung für schlimme Zustände in der Welt tatsächlich irgendwie verschwindet, weil wir komplexe Handlungskontexte haben. Also hier die Frage, ist es eigentlich tatsächlich so, wenn ich selbst in ein Konfliktgebiet gehen würde mit einer Waffe in der Hand und mir das Coltan hole, dann ist das Diebstahl und man kann mir eine Schuld zuweisen. Wenn Regierungen autoritäre Regimes stützen, die ihrerseits dieses Coltan abbauen und an uns verkaufen, dann ist es plötzlich irgendwie unproblematisch. Das scheint ja auch eine gefährliche moralphilosophische Haltung zu sein, weil dann plötzlich eigentlich unrechtmäßige Handlungen quasi rechtmäßig gemacht werden können, indem man bloß einen komplexen Handlungskontext aufzieht.
Ja, das ist ja eben das Problem. Also die Diagnose von Pogge ist richtig, aber es ist nicht klar, was die Lösung ist. Die Lösung müsste darin bestehen, dass man Verantwortlichkeiten deutlicher benennt. Denn wenn man das tun könnte, dann wären natürlich auch die Verstöße wieder klar zuordnenbar. Jetzt meine ich, um so ein bisschen zu meiner eigenen These zu kommen, dass man Pflichten stark machen kann. Und zwar genau dadurch, dass klare Handlungsoptionen und Handlungsalternativen aufgezeigt werden. Dieses Verstricktsein, von dem wir vorher gesprochen haben, bezieht sich letztlich, und das ist dann doch eine Analogie zwischen Pogge und Singer, auf unseren Lebensstandard. Also Singer würde sagen, das Problem ist, jetzt mal sehr einfach gesprochen, dass wir reich sind und die anderen arm. Und Pogges These ist ja sehr viel komplexer, dass wir von einer ungerechten Struktur profitieren und deswegen überhaupt reich sind und die anderen arm. Das liefert uns natürlich moralisch einen stärkeren Grund, gegen das Armutsproblem vorzugehen, weil wir es miterzeugen und auch von dieser ungerechten Struktur noch profitieren. Gleichwohl, und das ist das Verstricktsein, ist nicht klar, durch welche Handlungen wir eigentlich die Armen weniger schädigen könnten. Selbst wenn wir gar nichts tun, sind wir noch verstrickt. Wenn wir eine andere politische Partei wählen, würde sich auch wenig ändern. Und das ist genau das Problem. Man kann, denke ich, kleine Inseln schaffen, in denen dann die Menschen entweder in der Zivilgesellschaft als Bürgerinnen und Bürger oder als Konsumentinnen und Konsumenten angesprochen sind und sehen, dass es im Kleinen konkrete Handlungsalternativen gibt. Es gibt zum Beispiel Verbraucherorganisationen wie Romero, die dann einen Leitfaden an die Hand geben, um beurteilen zu können, wie eigentlich die Kleidung, die man so kaufen möchte, hergestellt ist. Und hier hat man dann doch Handlungsalternativen und kann sich entscheiden, ob man nun von der Firma Waren bezieht, die sie nicht menschenrechtskonform herstellen lässt, oder ob man sich da anders entscheidet. Und ich denke, ganz viel Egal jetzt, ob man von einer Hilfspflicht oder von einer Kompensationspflicht ausgeht in Bezug auf die Stärke der Pflicht, hängt von konkreten Handlungsalternativen ab. Denn je klarer die Handlungsalternative die Aussicht auf Erfolg hat, um diese Missstände abzuschaffen, ist, desto stärker ist natürlich auch die entsprechende Pflicht, so zu handeln, dass sich diese Missstände reduzieren und nicht vielmehr anders.
Nun sagst du, sobald man Handlungsoptionen hat, muss man sich entscheiden, dann hat man eine stärkere Pflicht zumindest. Und scheinst auch zu sagen, dass es durchaus Handlungsoptionen gibt, wir die aber nicht zwangsläufig kennen, es aber Organisationen gibt, wie die Verbraucherorganisation, die du nanntest, die diese Handlungsoptionen herausfinden. Hat man dann nicht möglicherweise als Einzelner sozusagen eine vorgeschaltete Pflicht, genau Organisationen zu unterstützen, diese Informationen an den Tag zu bringen oder aber sich politisch zu engagieren, dass die Politik mehr Forschung in die Richtung unterstützt und dergleichen? Also setzt die Pflicht nicht möglicherweise schon vorher bei der Informationsbeschaffung oder Unterstützung der Informationsbeschaffung ein und nicht erst dann, wenn wir Wissen darüber haben können und dann sozusagen uns entscheiden müssen, ob wir das ausführen oder nicht.
Ja, das ist absolut richtig und das macht natürlich dann Sinn, dazu zur Informationsbeschaffung auch eine Pflicht anzunehmen. Die Frage ist nur wieder, wie stark ist diese Pflicht? Und da ist natürlich wieder die Frage, wie klar sind meine Handlungsalternativen? Und ich denke eben allgemein, es wird in solchen Dingen, die eigentlich ein Umdenken von der ganzen Zivilgesellschaft erfordern, damit diese globalen Missstände reduziert werden können, immer bestimmte Menschen geben, die Vorreiterinnen und Vorreiter sind. Und je mehr Menschen sich dann so verhalten, desto höher wird der moralische Druck auf diejenigen, die eben jetzt schon wieder eine eindeutige Handlungsalternative haben, sich nämlich daran zu orientieren oder eben auch nicht. Also sprich, ja, man kann sicherlich eine Pflicht zur Informationsbeschaffung annehmen, aber sie wird umso stärker sein, je klarer sie als Handlungsoption in den Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung rückt. Und natürlich ist das Problem ein sehr vielschichtiges, das auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig angegangen wird. Man könnte natürlich auch darüber nachdenken, ob nicht die Politik eine Kennzeichnungspflicht für alle möglichen Waren durchsetzen könnte. Und das würde natürlich auch die Handlungsalternativen, die die Verbraucher dann haben, vereindeutigen und die Pflichten in dem Sinne, wie ich das erläutert habe, dann verstärken. Jetzt letztlich das, was die Politiker zu tun gedenken, an die Zivilgesellschaft und an die Interessen der Bürgerinnen und Bürger zurückgebunden. Und solange es keine kritische Masse gibt, die eben den öffentlichen Druck in eine solche Richtung erhöht, wird es natürlich auch von Seiten der Politik keine schnellen Bewegungen in Richtung von solchen Kennzeichnungspflichten geben, beziehungsweise keine Bewegung in Richtung dessen, was Pogge fordert, nämlich eine Änderung der internationalen Strukturen, sodass sie eben diese Ungerechtigkeiten, wie sie jetzt stattfinden, nicht weiter begünstigen, sondern abschaffen, auch wenn dies zu unserem Nachteil ist, beziehungsweise unser Profitieren von Schädigungen natürlich entsprechend reduzieren wird.
Corinna, es gäbe noch viele Fragen, aber leider sind wir schon durch mit der Zeit. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Folge von Hinterfragt, dem Ethik-Podcast mit Anna Goppel und Andreas Gasse.
Sämtliche Folgen des Podcasts finden Sie auf unserer Homepage unter www.ethik.uzh.ch/hinterfragt.